Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet: Jeder denkt, sein Weg sei recht. Dieses Denken ist kein modernes Phänomen. Die Bibel beschreibt ganz klar, dass sowohl im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Sie warnt davor, dass dieser Weg der falsche ist und letztlich ins Verderben führt. Wir finden ein Resümee Gottes in den Sprüchen, und zwar in Sprüche 14 und Vers 12 und in den Sprüchen 16, Vers 25. Salomo wurde von Gott inspiriert, dies niederzuschreiben, denn auch er hatte Erfahrungen mit seinen eigenen gottfernen und gottungefälligen Wegen. Lesen wir gemeinsam einmal Sprüche 14 und Vers 12. Ich zitiere das aus der Lutherbibel 1984. Sprüche 14 und Vers 12, da heißt es wie folgt: Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Die Gute-Nachricht-Bibel bringt es wie folgt: Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er in den Tod. Und die Hoffnung für alle übersetzt es wie folgt: Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Zweimal wird dieser Vers im Buch der Sprüche erwähnt, was seine Bedeutung unterstreicht. Menschen neigen dazu, ihre eigenen Wege für die richtigen zu halten, auch wenn sie letztlich ins Verderben führen. Dieses Verhalten beschreibt die Bibel seit Menschengedenken und heute ist es nicht anders. Symptomatisch für diesen andauernden Irrweg der Menschen war der jüngst abgehaltene 39. Evangelische Kirchentag in Hannover. Unter dem Motto »Mutig, stark und beherzt« fand er vom 30. April bis 4. Mai letzter Woche statt. Nach dem Aufgalopp von prominenten Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Olaf Scholz, Frank-Walter Steinmeier sowie Luisa Neubauer hat es auch Abendmahle und Gottesdienste mit Musik von Taylor Swift sowie jüdischer, christlicher und islamischer Musik gegeben. Geplant waren unter anderem ein Fußballgottesdienst und eine Laufandacht. Eigentlich sollte es ja eine Trennung zwischen Kirche und Staat geben, jedoch werden solche Kirchentage immer politischer. Und in naher Zukunft wird sich auch die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat noch weiter intensivieren. Bei dem Kirchentag wurden dieses Jahr rund 100.000 Teilnehmer erwartet, die dieses Event gemeinhin als ein großes Happening verstanden, weil sie sich an der Musik erfreuen und viele Diskussionen erleben konnten. In diesem Jahr sollte es bei dem evangelischen Kirchentag auch einen Gottesdienst geben, der sich mit queeren Tieren auf der Arche beschäftigt. Pfarrer Dr. Stefan Felber, er ist Leiter des Gemeindehilfsbundes, betonte in einem Interview mit dem Hörfunkcenter Kontrafunk am 1. Mai die intellektuelle Dürftigkeit dieser Veranstaltung. Lobend erwähnte er jedoch, dass bei diesen Veranstaltungen immerhin noch die Bibel da vorne auf dem Pult liegen würde. Nun stellt sich die Frage, liegt dieses Buch nur da vorne oder wird dieses Buch auch als Grundlage für Gottes Lehre benutzt? Denn das Motto »Mutig, stark und beherzt« leitet sich schließlich aus Josua 1, Vers 6 ab, wo es heißt: »Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.« Und die Lutherbibel 2017 schreibt hier: »Sei mutig, sei stark und mutig.« Also, ja, wie dieser Pfarrer Stefan Felber jedoch richtig bemerkte, geht es in Vers 7 mit den überaus wichtigen Worten weiter, wo es heißt: Sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf das du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Die Frage ist, interessiert das die Vortragenden und wird das den Zuhörern dann auch zu Gehör gebracht? Wollen die Zuhörenden sodann auch wissen, dies wissen, um sich schließlich danach richten zu können? Begonnen hat dieser Kirchentag mit zwei Moderatorinnen, welche die Versammelten angefeuert haben wie bei einem Rockkonzert, gefolgt von christlicher Popmusik. Anschließend kam eine Pfarrerin und die begann ihr Eröffnungsgebet mit den Worten: Okay, Gott. Also hier ergeben sich gleich zwei Probleme, wenn man der Bibel, die ja da vorne lobenswerterweise noch liegt, auch glauben würde. Dann würde man finden, dass die Bibel einer Frau ausdrücklich das Predigeramt verbietet. Im 1. Timotheus 3 wird auch ausdrücklich von den vornehmlichen Eigenschaften gesprochen, die ein Mann mitbringen soll, um ein Lehramt adäquat zu bekleiden. Von Bischöfinnen ist hier keine Rede. Weiterhin verbietet Paulus in 1. Korinther 14 in den Versen 34 bis 35 öffentlich Frauen öffentlich in der Gemeinde zu predigen. Das hat nichts mit Diskriminierung von Frauen zu tun. Wer mit den Lehren der Bibel vertraut ist und dem auch Glauben schenkt, der weiß, dass man dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren die Ehre geben soll. Und Sie können dies später im 1. Petrusbrief nachlesen. Nun, der Weg der Menschen mag etwas anderes für sich in Anspruch nehmen, aber der Weg Gottes in dieser Beziehung ist ganz klar. Es liegt an uns, dies zu akzeptieren. Das zweite Problem ergibt sich schon mit der Einleitung des öffentlichen Gebetes: Okay, Gott. Jesus Christus selbst hat uns eine Anleitung bzw. eine Anweisung oder ein Outline für ein richtiges Gebet gegeben. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 9: Und so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und so möchte ich nun aus unserer Broschüre Lehre uns zu beten zitieren. Diese können Sie kostenlos erwerben, wenn Sie uns anschreiben. Ich werde all die Bibelstellen, die in diesem Zitat jetzt vorkommen, auslassen, oder die allermeisten zumindest. Aber bestellen Sie sich bitte eine Broschüre und dort finden Sie die Bibelstellen, die das Gesagte beweisen. So zitiere ich nun aus dieser Broschüre ab Seite 21. Christus gebot uns zu beten, unser Vater. Wenn wir uns mit den Worten unser Vater an Gott wenden, so zeigen wir ihm, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind oder sein werden. Weiter heißt es, wir müssen Gott den Vater ehren, indem wir unser Leben seinen Anordnungen gemäß führen. Malachi 1, Vers 6 bis 8 verdeutlicht das Prinzip, unseren Vater zu ehren. Er muss in unserem Leben an erster Stelle stehen. Und das jeden Tag. Wir müssen anderen gegenüber barmherzig und mitfühlend sein, auf dieselbe Weise, wie unser Vater uns gegenüber barmherzig und voller Mitgefühl ist. Wir müssen Gott den Vater in der Wahrheit anbeten. Das bedeutet, dass wir wissen müssen, wer und was Gott ist und was er auch von uns verlangt, damit wir ihn in der Wahrheit anbeten können. Weiter heißt es, wir müssen Gott den Vater für so vieles danken. Unter anderem für unsere Berufung, für die Vergebung unserer Sünden und für unsere kommende Erlösung und unser zukünftiges Heil. Wenn wir diese allumfassende Wahrheit, dass Gott unser Vater ist, voll und ganz zu würdigen wissen, dann werden wir dies durch die Art zeigen, wie wir unser Leben führen. Wir müssen Gott, den Vater, als unsere höchste Autorität anerkennen. Für uns existiert nur ein geistiger Vater. Besteht ein Konflikt zwischen den Anforderungen Gottes und den Anforderungen von Menschen, so müssen wir Gott, dem Vater, immer gehorsam sein. Wir verstehen, dass es der Vater ist, der uns für die guten Werke, die wir tun, unseren Lohn geben wird. Wir verstehen, dass der Vater uns heute gute Gaben gibt, wenn wir ihn darum bitten. Diese guten Gaben schließen nicht nur physische Segnungen mit ein, sondern auch geistliche Segnungen. Wir erkennen an, dass unser Vater, dass Gott unser Vater ist, nicht nur meiner oder ihrer. Wir wissen, dieses Wissen beinhaltet die Tatsache, dass Gott der Vater ohne Ansehen der Person richtet. Es beinhaltet auch unsere individuelle und persönliche Verantwortung anderen gegenüber, beispielsweise das grundsätzliche Verbot einer Scheidung, wenn Gott der Vater ein Paar durch den Bund der Ehe vereint hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Wir müssen uns ihm unterordnen und bestrebt sein, vollkommen zu werden, so wie er vollkommen ist. Wenn wir unser Gebet beginnen, indem wir Gott als unseren Vater ansprechen, dann dürfen wir diese Formulierung keinesfalls gedankenlos verwenden. Wir sollten vielmehr ein klares und respektvolles Verständnis von all den Aspekten besitzen, die mit diesem großartigen Titel einhergehen. Wiederum stellt sich die Frage, wollen wir den Weg Gottes gehen oder wollen wir unsere eigenen Wege gehen? Nebenbei bemerkt, den Evangelischen Kirchentag 2023 beschloss der Pfarrer Quinten Cäsar in seinem Abschlussgottesdienst mit den Worten: Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Vor dem Hintergrund des gerade Besprochenen lasse ich das hier einfach mal unkommentiert stehen. Der ehemalige ZDF-Heute-Journal-Moderator Peter Hane bezeichnete den Kirchentag in der Jungen Freiheit als ein Eldorado von woken Verschwörungstheorien und grüner Politfolklore. Die drei großen Hauptthemen, um die es sich bei diesem Kirchentag drehte, waren Klima, Migration und Gender. Und in der Tat war es ein Eldorado einer neuen Geschlechtlichkeit, im Prinzip ein Selbsterfahrungstrip, eine Orientierungssuche, die scheinbar keine Grenzen mehr hat. Auf diesem Kirchentag gab es 37 Veranstaltungen, die queere Lebens- oder Denkweisen vertreten oder erfahrbar machen wollten. Überhaupt nicht zur Sprache kamen bei diesem Kirchentag hingegen Themen wie die Autorität des Wortes Gottes oder zum Beispiel das Thema Sünde und Gnade. Von dem Bischof Meister hingegen wurde dieser Kirchentag als der erste multireligiöse und interreligiöse Kirchentag ausgerufen. Da, wo es an manchen Stellen heißt, my body, my choice, ohne darüber nachzudenken, dass man gegen das sechste Gebot verstößt, hieß es hier eher mein Glaube und den stelle ich mir so zusammen, wie ich es will. In diesem Zusammenhang lesen wir etwas Wichtiges und Interessantes in Jesaja 53, Vers 6. Jesaja 53 und Vers 6, da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Die Bibel stellt fest, jeder ging seinen eigenen Weg. Es ist eine allgemeine Feststellung, keine Ausnahme. Aber in dieser Beschreibung liegt auch der Hinweis auf den kommenden Messias. Der Herr nahm unsere Schuld auf sich. Lesen wir auch in Richter 21, Vers 25. Und ich nehme das aus der Schlachterbibel. Richter 21 und Vers 25. wo wir lesen, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Ohne göttliche Ordnung neigt der Mensch dazu, sich selbst als Maßstab zu nehmen. Dieser Vers beschreibt nicht die Freiheit, sondern das Chaos, das entsteht, wenn jeder seinem eigenen Maßstab folgt. Christus sagt uns jedoch in Matthäus 7, in den Versen 13 bis 14, und auch dies lese ich aus der Schlachterbibel, Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal zum Leben, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Jesus Christus spricht hier nicht von dem Weg der Menschen, sondern vom Weg Gottes. Der breite Weg, den viele für den richtigen halten, führt ins Verderben. Der schmale Weg ist der wahre Weg, der zum Leben führt. Aber er ist nicht der, den viele wählen. Johannes 14 und Vers 6 aus der Schlachterbibel. Johannes 14 und Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier macht Jesus eine exklusive Aussage. Er ist der Weg. Nicht viele Wege führen zum Ziel, nur einer, Christus. Das widerspricht direkt der Vorstellung, jeder könne seinen eigenen richtigen Weg gehen. Römer 10 in den Versen 2 bis 3, und ich lese das aus der Menge-Bibel. Römer 10 in den Versen 2 bis 3. Da heißt es: Denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber leider nicht in der richtigen Erkenntnis. Denn weil sie die Gottesgerechtigkeit verkannt haben und dagegen beflissen sind, ihre eigene Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen, haben sie sich der Gottesgerechtigkeit nicht unterworfen. Auch hier sehen wir, die Menschen im Großen und Ganzen versuchen, sich eigene Wege zu Gott zu schaffen, durch eigene Gerechtigkeit. Aber Paulus sagt, dass dies nicht zum Ziel führt, sondern daran vorbeigeht. Die Bibel zeigt durchgängig, der Mensch denkt, sein Weg sei richtig. Aber Gott sagt, dass nur sein Weg zum Leben führt. Das ist kein religiöses Gefühl oder eine persönliche Meinung, sondern eine klare Feststellung des Wortes Gottes. Sehr viele Menschen legen die Bibel so aus, dass sie sich selbst nicht in Frage stellen müssen, wenn sie überhaupt darin lesen. Lesen wir als letzte Stelle Sprüche 3 und Vers 5 bis 6. Sprüche 3, beginnend mit Vers 5, da heißt es: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Diese Worte aus den Sprüchen führen oder rufen nicht zur Selbstsicherheit auf, sondern zum Vertrauen in Gott. Wir müssen uns regelmäßig selbst befragen, durch Bibelstudium, Fasten, Meditation und das richtige Gebet, um zu überprüfen, ob wir uns noch auf dem Weg Gottes befinden. Ein Wort noch zur Meditation, weil es auch hier viele falsche Vorstellungen gibt. Was heißt eigentlich Meditation? Es ist nicht das mantraartige und völlig sinnentleerte Herunterbeten von Rosenkränzen. Es ist auch nicht das mehrfache Herunterplappern von sogenannten Ave Maria. Nein, es sind die Momente der Stille, in denen wir uns selbst befragen, ob wir uns noch auf dem Weg Gottes befinden. Diese regelmäßige Selbstüberprüfung ist eine absolut wichtige und unerlässliche Maßnahme, die essentiell dafür ist, dass man die Frucht des Geistes hervorbringt. Die Frage ist, ob wir uns angesichts von Ablenkung, Dauerbeschallung und Konsum noch in der Lage sehen, vermeintlich Langeweile auszuhalten, um diese Momente der Stille zuzulassen. Denn in der Stille müsste man nachdenken oder sich selbst befragen. Bedenken wir, wer seinen Weg für richtig hält, ist nicht automatisch auf dem richtigen Weg. Nur Gott kann unsere Wege recht führen.